Ja, von mir auch herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Wieder mal kein Präsenzgottesdienst, etwas gewöhnungsbedürftig für den, der vorne steht und nur ein paar Gesichter anpredigt. Aber ich freue mich, dass ihr dabei seid von zu Hause aus. Wäre schön, wenn da so ein paar Bildschirme noch wären, wo man euch sehen könnte. Aber ich weiß, ihr seid da und guckt zu. Und wir haben, wie der Matthias schon gesagt hat, ein Thema, eine Predigtreihe über Esra. Die Herausforderung bei diesen Texten aus dem Alten Testament besteht darin, dass wir erkennen, was haben sie uns heute zu sagen. Sie haben sehr viel zu sagen über diese Zeit damals, über das Verhältnis zu Gott, die Beziehung zu Gott, die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Und da liegt auch ein Stück weit das, was wir gerne weitergeben möchten hier in der Gemeinde, dass wir einfach erkennen, was hat uns Gott heute zu sagen. Am Anfang habe ich so eine Werbefolie hier, ich glaube, die sieht man schon. Die Jumiko Stuttgart, die ist eigentlich immer am Jahresanfang, diesmal sollte sie am 17. Januar stattfinden in der Messe Stuttgart, wie immer. Großes Event für die Missionen, für die Jugendlichen, die sich dafür interessieren. Und wie so vieles ist es auch den Corona-Maßnahmen zum Opfer gefallen. Aber nicht ganz. Es gibt sie trotzdem auf der Internetseite, die hier eingeblendet ist. Und da könnt ihr euch am 17. reinschalten. Da habt ihr die ganzen Vorträge. Das Programm findet man auch da auf der inneren Seite. Und ihr habt dazwischen die Möglichkeit, die Missionsausstellung digital zu erleben. Und ihr könnt mit den Missionen ins Gespräch kommen. Also motiviert eure jungen Leute in den Gemeinden oder die in eurem Umfeld sind oder ihr selber, da reinzuschauen und das zu nutzen, was da angeboten wird. Es war ein recht großer Aufwand, denke ich, das alles zu machen. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, wir hatten so letzte Woche mal so einen kurzen Probelauf. Das scheint gut geklappt zu haben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dieses Event dann auch zu verbreiten und in Anspruch zu nehmen. So, Esra und Nehemia. Was ist wirklich wichtig, habe ich das überschrieben und ich denke, ihr werdet das mit der Zeit auch dann erkennen von der Predigt her, warum ich diesen Titel gewählt habe. Esra und Nehemia waren eigentlich ursprünglich ein Buch. Es erzählt die Rückkehr Israels aus dem Exil von Babylon, aber mit einem ganz seltsamen Ausgang. Trotz Tempelaufbau und trotz der Tora-Lesung und Wiederaufbau von Jerusalem ist es danach nicht mehr so, wie es war. Und ich glaube, jeder Mensch trägt es ein Stück weit in sich, ein Bedürfnis nach Sicherheit, Planbarkeit und eine hoffnungsvolle Zukunft. An was machen wir die Erfüllung dieses Bedürfnisses am stärksten fest? Wie denken wir, dass sich das am meisten erfüllen lässt in unserem Leben? Ganz einfach. An materiellen Dingen und Einflussmöglichkeiten, die wir haben, die wir selbst beherrschen und steuern können. Zum Beispiel unser Know-how, unsere Erfahrungen, unser finanzielles Polster, Wohnung, Arbeit, Familie, angenehmes Umfeld etc. Aktuell liest man in verschiedenen Zeitschriften, so auch in der Zeit, zum Beispiel ist es gerade betitelt, die große Hoffnung, und damit ist natürlich die Corona-Impfung gemeint. Wir wollen alle, dass es wieder so wird wie vorher. Das steckt auch dahinter. Wir wollen wieder dahin zurückkehren. Das war bei den Rückkehrern damals einfach weg. Sie wussten nicht, ob es nochmal so wird wie davor. Die Tränen und das laute Weinen der Ältesten am Ende dieses Kapitels, im Vers 12, wir lesen das nachher noch, die zeigen, wie sie einfach enttäuscht waren von dem, was sie gesehen haben und wo sie gedacht haben, das wird nie mehr so, wie es war. Dies ist aber das Schicksal ganz vieler Menschen. Nach den Weltkriegen war nichts mehr so, wie es war. Jetzt in der Flüchtlingskrise, wir erleben das auch in der Zusammenarbeit mit Migranten, ganz viele bodenständige Menschen aus diesen Gebieten, wo sie herkommen, die kriegen einfach keinen Boden mehr unter die Füße. Auch hier bei uns in Deutschland. Und wir wissen auch nicht, was das alles noch ändert bei uns. Wir spüren, dass gerade auch in der Corona-Krise die Verunsicherung, die wird immer größer, was die Folgeschäden dieser Maßnahmen bedeutet. Man rechnet mit 4,5 Milliarden Euro täglichen Kosten für unseren Staat durch diese Krise. Ich habe ein Zitat gefunden, auch vom Bundespräsident Wolfgang Schäuble hier. In NTV hat er am 1.1., also am Jahresanfang, Folgendes gesagt. Also er hat einiges gesagt hier, aber ich zitiere da mal aus einem Abschnitt. Mit Blick auf die Abwägung zwischen Lebensschutz und Kollateralschäden verwies der Bundespräsident auf Warnungen der UNO und der Welthungerhilfe vor Millionen von Unterernährung und Hungertod bedrohten Menschen. Gesperrte Häfen, geschlossene Märkte und unterbrochene Lieferketten treffen Bauern hart. Sie können ihre Ernte nicht mehr verkaufen und es fehlt ihnen an Dünger und Saatgut. Die Nahrungsmittelpreise steigen dadurch massiv, erklärte Schäuble. Das zeigt die komplexen Zusammenhänge. Wir können nicht um jeden Preis jedes Leben schützen und alles andere muss dahinter zurücktreten. Und diese komplexen Zusammenhänge, das ist das, was wir alle spüren und wo wir merken, da kommt keiner so richtig damit zurecht, auch keine Regierung so richtig. Man weiß nicht, was man da machen soll. Was ist wirklich wichtig? Das ist eine Frage, die uns beschäftigt und wir wissen es nicht. Diese Antwort kann eigentlich nur einer geben, Gott, unser Schöpfer und Erlöser, der Anfänger und Vollender dieser Weltgeschichte. Der kann uns eine Antwort geben. Und diese Antwort hat er auf vielfältige Weise quer durch die Bibel gegeben, durch seine Propheten, durch den Messias, Jesus Christus und durch seine Apostel im Neuen Testament. Und so auch hier in Esra, das gehört auch dazu. Da hat er auch Antworten gegeben. Esra und Nehemia haben recht komplexe Zusammenhänge. Und deshalb dachte ich, wir gucken ganz kurz einen Clip an miteinander. Der dauert gerade mal 2,5 Minuten. Aus dem Bible Project. Das ist übrigens eine Empfehlung, wenn ihr mal über ein Buch was wissen wollt, dann guckt im Bible Project, da habt ihr so einen Abriss über das Buch, sehr gut zusammengestellt. Man muss sich ein bisschen konzentrieren. Also guckt es mal an.
Die Bücher von Esra und Nehemia. In den meisten modernen Bibeln sind das zwei getrennte Bücher. Aber diese Aufteilung passierte erst lange, nachdem es geschrieben wurde. Ursprünglich war es ein Werk von ein und demselben Autor. Die Geschichte spielt, nachdem die Babylonier Jerusalem und den Tempel zerstörten und viele Menschen ins Exil geführt hatten. Dieses Buch beginnt 50 Jahre später. Es erzählt von der Rückkehr einiger Israeliten nach Jerusalem und was passierte, als sie die Stadt und ihr Leben dort wieder aufbauten. Das Buch konzentriert sich besonders auf drei federführende Leiter, die den Wiederaufbau verwalteten. Das waren Serubabel, Esra und Nehemia. Der Aufbau vom Buch konzentriert sich auf die Bemühungen von jedem dieser Anführer. Serubabel führt eine große Gruppe von Menschen zurück nach Jerusalem, um den Tempel wieder aufzubauen. Etwa 60 Jahre später kommt Esra nach Jerusalem, um aus der Tora zu lehren und die Gemeinschaft wieder aufzubauen. Und dann folgt Nehemia, der den Wiederaufbau von Jerusalems Stadtmauern anleitet. Und diese drei Geschichten sind parallel aufgebaut. Jede beginnt damit, dass der König von Persien von Gott bewegt wird, einen Anführer nach Jerusalem zu schicken. Er bietet außerdem Ressourcen und Unterstützung an. Jeder Anführer stößt dann auf Widerstand zu seinen Bemühungen. Er überwindet den Widerstand, allerdings auf eine Art, die in jedem der drei Teile zu einem seltsamen Tiefpunkt führt. Lasst uns an den Anfang gehen und sehen, wie alles zusammenpasst. Die Geschichte beginnt mit einer Anordnung von Kyros, dem König von Persien. Er wird von Gott bewegt, den Menschen im Exil die Rückkehr nach Jerusalem zu erlauben, um den Tempel wieder aufzubauen. Und der Autor sagt, dass das ein Versprechen vom Propheten Jeremia erfüllt, dass die Menschen im Exil eines Tages nach Jerusalem zurückkehren werden. Diese Erfüllung sollte unsere Hoffnungen in die vielen anderen prophetischen Versprechen wecken, dass das Exil nicht das Ende der Geschichte ist. Wir haben die Hoffnung auf einen zukünftigen messianischen König aus dem Geschlecht von David. Wir haben die Hoffnung auf einen aufgebauten Tempel, in dem Gottes Gegenwart bei seinem Volk ist. Und die Hoffnung, dass Gottes Königreich für alle Nationen kommt und seinen Segen bringt, genau wie er es Abraham versprochen hat. Mit all diesen Hoffnungen im Kopf lesen wir weiter bis zur Geschichte von Zerubbabel. Sein Name bedeutet Spross von Babylon. Er steht für die Generationen, die in babylonischer Gefangenschaft geboren wurden. Und er führt eine Schar Israeliten an, die nach Jerusalem zurückkehren. Nach ihrer Ankunft bauen sie den Altar für die Opfergaben wieder auf und später auch den Tempel selbst. Die Feier zur Grundsteinlegung und die endgültige Tempeleinweihung sind Schlüsselmomente. Die alten Geschichten über die Stiftshütte und Tempeleinweihung sollen uns hier im Gedächtnis sein, denn dann sollte die Feuerwolke von Gottes Gegenwart herabkommen. Er wird bei seinem Volk sein. Aber das passiert nicht. Während ein paar Menschen glücklich über den neuen Tempel sind, weinen die Ältesten, die den vorherigen Tempel von Salomo kannten, voller Kummer. Denn das hier ist nicht vergleichbar mit ihrer herrlichen Vergangenheit oder ihren Hoffnungen für die Zukunft.
Ja, also ihr könnt es nochmal nachgucken, wenn es ein bisschen zu schnell war, unter diesem Bible Project. Wir wollen jetzt den Text miteinander lesen von Kapitel 3. Ich habe ihn hier auf der Folie. Als der 7. Monat herankam, hatten sich die Nachkommen Israels in den Städten niedergelassen. Da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Jeschua, der Sohn Jozadaks und seine Brüder, die Priester, und Zerubbabel, der Sohn Schaltiels und seine Brüder, machten sich daran, den Altar des Gottes Israels zu bauen. Sie wollten auf ihm Brandopfer darbringen, wie es im Gesetz Moses, des Mannes Gottes, vorgeschrieben war. Trotz der Bedrohung durch die anderen Bewohner des Landes errichteten sie den Altar wieder an seiner Stelle. Und sie opferten auf ihm das Brandopfer für den Herrn am Morgen und am Abend. Dann begingen sie das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben war. Tag für Tag brachten sie die bestimmte Menge Brandopfer nach der Vorschrift dar, jeden Tag die entsprechende Sache. Danach brachten sie die regulären Brandopfer dar, ebenso auch die zum Neumond und jene, die zu allen geheiligten Festversammlungen des Herrn gehören, sowie die für alle, die sich durch Spenden für den Herrn großzügig zeigten. Vom ersten Tag des 7. Monats an begannen sie, das Brandopfer für den Herrn darzubringen. Dabei hatte der Bau am Tempel des Herrn noch nicht begonnen. Und sie gaben den Steinmetzen und Handwerkern Silber, die Sidoniter und Tyrer bekamen Essen und Trinken sowie Öl, damit sie Zedernholz vom Libanon über das Meer nach Jaffo brächten, gemäß der Erlaubnis, die sie von Kyros, dem König von Persien, bekommen hatten. Und im zweiten Jahr nach ihrem Kommen zum Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, Jeschua, der Sohn Josadaks, der Rest ihrer Brüder, die Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren. Sie betrauten die Leviten, die 20 Jahre älter und älter waren, die mit der Aufsicht über die Arbeit im Haus des Herrn. Jeschua, seine Söhne und seine Brüder, Kadmiel und seine Söhne sowie alle Söhne von Juda traten wie ein Mann an, um die zu leiten, die im Haus Gottes arbeiteten, dazu die Nachkommen Henadads, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten. Und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Da wurden die Priester in ihren Gewändern mit den Trompeten aufgestellt und die Leviten, die Nachkommen Asas, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, so wie David, der König von Israel, es angeordnet hatte. Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade über Israel. Dann jubelte das ganze Volk laut und mit großem Lobpreis zum Herrn, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt worden war. Viele der älteren Priester, Leviten und führende Männer der Sippen, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Viele aber erhoben die Stimme mit fröhlichem Jubel. Und man konnte die Stimme des Jubelsgeschrei und die Stimme des Weinens des Volkes nicht auseinanderhalten, denn das Volk erhob großen Jubel und wurde bis in die Ferne gehört. Was ist wirklich wichtig? Mein erster Punkt, deine persönliche Beziehung zu Gott. Das wissen wir, wenn wir Jesus nachfolgen. Und trotzdem ist genau das ein ständiger Kampf mit vielen Niederlagen in unserem Leben. In Vers 1 lesen wir, da versammelte sich das Volk wie ein Mann. Nach der Rückkehr aus dem Exil hatten sie sich an verschiedenen Orten niedergelassen, ihre Häuser gebaut, ohne Baumarkt, das können wir uns jetzt gerade vorstellen, ne? Und ohne Maschinen. Ich denke, das war schon ganz schön gewaltig. Die kommen an, die müssen erstmal Ziegel brennen, die müssen erstmal das Material herstellen, mit dem sie ihre Häuser bauen. Und dann nach einem Jahr schon, wahrscheinlich noch viele Baustellen zu Hause, kamen sie zusammen wie ein Mann, steht hier. Und das heißt, die kamen nicht widerwillig oder unter Zwang. Es war ihr eigenes Bedürfnis. Sie erkannten die Priorität, die Beziehung zu Gott. Und das hatte, denke ich mal, Gott in sie hineingelegt, diesen Wunsch und dann auch dieses Vollbringen, dass sie zusammenkommen und sagen, wir müssen jetzt das vollführen, was Gott eigentlich will von uns. Was kommt bei dir immer wieder zuerst? In deinen Beziehungsproblemen, in deinen Ängsten vor einer ungewissen Zukunft, in Situationen der Überforderung, wo die Hoffnung schwindet, in deinen unerfüllten Vorstellungen? Hat Gott auch nur den Ansatz einer Chance, in diesen Bereichen seine Wege zu führen? 2002 wurde unsere Gemeinde hier gegründet. Nächstes Jahr haben wir 20-jähriges Jubiläum übrigens. Wir waren 7 Familien aus der EFN in Neuffen. Wir hatten den gleichen Background, aber wir waren so unterschiedlich in unseren Ansichten. Und Gott musste erstmal vieles wegnehmen bei uns. Jeder musste etwas von seinen Vorstellungen lassen. Das war manchmal recht frustrierend. Aber erst dann konnte Gott uns Schritt für Schritt zu dem führen, was wesentlich war. Bist du wirklich bereit für die Prioritäten Gottes? Kann er Dinge wegnehmen, die dir wichtig erscheinen? Bist du bereit zum Loslassen, um Führung und Segen zu empfangen? Als Gott uns Gründungsfamilien an dem Punkt hatte, fangt mit dem Gottesdienst an, fanden wir diese Räume hier, die wir nach wie vor sehr schätzen. Wir hatten einen ganz wertvollen und vollen Eröffnungsgottesdienst hier gleich mal und eine gute Zeit des Wachstums und der Entwicklung danach. Wenn wir uns versammeln wie ein Mann, wenn jeder Einzelne seine Jesusbeziehung so pflegt, dass Gott die Prioritäten in deinem Leben setzen kann und dass du bewusst deine Prioritäten darunter stellst, jeder in seinem persönlichen Bereich, dann hat Gott den Freiraum, in und durch unsere Gemeinde zu wirken. Und er wirkt immer Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Epheser 3,20, ihr kennt wahrscheinlich diesen Vers, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen könnten. Das sollten wir nie vergessen. Im Vers 3 steht, obwohl sie vor den Nachbarvölkern Angst hatten, errichteten sie den Altar auf seinen alten Fundamenten. Ängste begleiten uns ständig und führen zu allen möglichen und unmöglichen Situationen und auch Entscheidungen. Der hebräische Begriff hier für das Obwohl, der hat im Prinzip 3 Bedeutungen, also lässt 3 Bedeutungen zu. Das eine ist, weil sie Angst hatten. Und dann kann man folgern daraus, das hat sie zu Gott getrieben. Weil sie Angst hatten, sind sie zu Gott gegangen. Nicht in ein ohnmächtiges Starren auf diese Bedrohung. Das zweite ist ein, als sie Angst hatten, diese mögliche Übersetzung. Und da haben sie keine eigenen Schutzmaßnahmen unternommen. Als sie Angst hatten, sie sind nicht einfach in irgendwas reingeflüchtet, um selber irgendwas zusammenzubasteln, um diese Angst zu bewältigen. Und obwohl sie Angst hatten, haben sie nicht menschlich normal reagiert. Und ich denke, das steckt hier drin, in diesem, obwohl sie vor den Nachbarvölkern Angst hatten, errichteten sie den Altar auf seinen alten Fundamenten. Was haben sie gemacht? Als allererstes, das hat mich sehr beeindruckt, als mir das so bewusst geworden ist, sie haben nicht mit dem Tempelbau angefangen, sondern mit dem Brandopferaltar. Sie bauten Gott den Brandopferaltar. An seiner alten Stelle, von Gott selbst so bestimmt. Das Brandopfer war eigentlich die Grundform des alttestamentlichen Gottesdienstes. Darauf hat die Anbetung Gottes basiert und die Beziehung zu Gott. Der Brandopferaltar war somit die kleinste und notwendigste Stelle des Tempels. Durch ihn und die Opfer konnte das Verhältnis mit Gott wieder bereinigt werden. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Wo baust du einen Altar? Wo baust du deinen Altar? Die Vorgabe Gottes an einem bestimmten Platz, an einem bestimmten Ort, wo Gott wohnt, wo er seine Präsenz verheißen hat. Das war die Vorgabe für das Volk Israel. Nicht einfach irgendwo, sondern an dem Ort, wo Gott bestimmt hat. Das war nicht beliebig, nicht austauschbar, nicht manipulierbar oder den menschlichen Bedürfnissen anpassbar. Gott gibt uns vor, wo wir und wie wir ihm begegnen. Der Götzendienst war einer der Hauptgründe aller Deportationen Israels und damit auch ihre eigenen lokalen Opferstätten. Das war einer der Hauptgründe der Deportation Israels. Es war viel bequemer für die Israeliten, wenn sie ihre eigenen Opferstätten hatten, in der Nähe. Es gab weniger Konflikte mit den Nachbarn, wenn man ihre Gottesvorstellung einfach integrierte. Und sie hatten damit ihre eigenen Instant-Lösungsmöglichkeiten. Das war sofort da, sofort greifbar. Der Brandopferaltar war immer weiter weg. Was sind unsere lokalen Opferstätten? Mir ist das so eingefallen, die sind eigentlich dort, wo du viel Zeit, Kraft und auch Finanzen investierst, aber Gott nicht oder nur teilweise mitreden kann. Das, was du meinst, machen zu müssen, ohne dass du Zeit hast oder sie dir nimmst, es mit Gott zu besprechen und auf ihn zu hören. Dort hast du lokale Opferstätten gebaut, um Gott dort zu begegnen, wo er ist, wo du ihn findest, musst du nicht Stunden im Gebet verbringen. Es kann auch sein, dass es wichtig ist, mal Stunden im Gebet zu verbringen, aber das ist nicht der Akzent hier. Du musst auch nicht besondere Orte aufsuchen oder besondere Dinge tun, sondern es geht um die bewusste Einbeziehung Gottes in dein Entscheiden, in dein Handeln und in dein Reden, ohne dass du immer gleich eine Antwort von ihm bekommst. Aber das bewusste Einbeziehung Gottes. Im Psalm 84, 13 steht: Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Da ist der Gott, der alles beherrscht und alles verändern kann. Und wie glücklich kann ein Mensch werden, wenn er ihm das auch in seinen täglichen Kämpfen und Herausforderungen zutraut? Wie viele Scheindiskussionen führe ich in meinen Gedanken und Herzen mit Menschen, die schwierig für mich sind? Und wie viele Lösungsversuche plane ich, um diesen Menschen zu ändern oder meine Vorteile ihm gegenüber auszubauen? Das sind meine Altäre, die aber letztlich das Gegenteil bewirken, weil sie mich in den Strudel der Selbstlösung und Selbsterlösung führen. Aber Gott hat einen großen Altar bestimmt, auf dem jede noch so verfahrene Situation, jede verirrte Haltung, jede menschliche Unmöglichkeit ihren Platz und ihre Lösung findet. Und er sagt, komm an diesen zentralen Platz, wo sich Gnade und Wahrheit in meiner Liebe vereinigen. Wenn du mir dort dein Vertrauen gibst, in meine Allmacht für jedes Problem, dann erlebst du das, was du dir nicht vorstellen kannst. Auf meinem Altar werden deine Probleme wie das Brandopfer zur Asche. Vom Brandopfer blieb ja nichts anderes übrig wie Asche. Man konnte nicht mehr feststellen, was das vorher war, was für ein Tier das vorher war. Und das Opfer konnte nicht plötzlich wieder in seiner alten Form erscheinen. Das war einfach verbrannt und weg und vielleicht sogar vom Wind in alle Richtungen verstreut. Jeden Morgen und jeden Abend wurde es auf den Altar gelegt. Jesus hat allen Opfern ein Ende gesetzt. Durch sein vollkommenes Opfer, einmalig, ein für alle Mal. Und wenn du diese Beziehung mit Jesus pflegst, dann bleibt von allem Negativen und Sündigen, das jeden von uns täglich mit sich herumschleppt, dann bleibt von dem nichts mehr übrig, wenn du diese Beziehung zu Jesus pflegst. Weil er ist der Brandopferaltar geworden. Und da verbrennt alles, was in deinem Leben negativ ist, wenn du es zu ihm bringst. Und es wird zur Asche. Es wird bedeutungslos. Er sagt, wirf deine Sünde auf mich, ich mache Asche daraus. Er sagt, wirf deine Sorgen auf mich, ich mache Asche daraus. Er sagt, bring deine Probleme zu mir, ich mache eine Lösung daraus. Bring deine kaputten Beziehungen zu mir, ich heile sie. Bring mir deinen Unfrieden, ich mache Frieden daraus. Das macht Jesus auf seinem Altar. Was machst du mit deinen Problemen und Fragen, deinen Ungewissheiten, deinen Zweifeln, deinen Kämpfen, deinen Nöten? Machst du es wie die meisten Menschen? Baust du deinen eigenen Altar? Oder bringst du sie zu Jesus? Auf den Altar des Vertrauens in Gottes Allmacht? Lässt du sie dort los, damit er Asche daraus machen kann? Morgens und abends. Jeden Tag, beständig. Mein letzter Punkt, der Weg des Zeugnisses Gottes. Im Vers 13 haben wir diesen Vers, der uns vielleicht auch in die Augen gesprungen ist, das muss ein Wahnsinnserlebnis gewesen sein. Doch das Jubelgeschrei übertönte das Weinen, das Volk machte solchen Lärm, dass es noch in der Ferne zu hören war. Damals kam das Zeugnis der Gegenwart Gottes durch den Altar, durch die täglichen Opfer und durch den sichtbaren Tempel. Mit Jesus ist jeder Jesus-Nachfolger zu einem Tempel des Heiligen Geistes geworden. Ich denke, dass das Neue Testament bewusst diesen Ausdruck Tempel genommen hat, damit diese Verbindung entsteht, dass was die Menschen damals gesehen haben, wo sie hingepilgert sind, wo sie wussten, da ist die Gegenwart Gottes. Das ist jetzt persönlich geworden. So nah, wie es nicht besser sein könnte, nicht näher sein könnte. Was bringt heute das Zeugnis zu den Menschen, die den einzigen allmächtigen Gott der Rettung nicht kennen? Sicher nicht das laute Hinausschreien auf irgendwelchen Demonstrationen. Auch nicht das geschickte Influencing durch die sozialen Medien. Das kann Gott alles benutzen. Aber es ist nicht seine Art und Strategie. Ich musste kürzlich einen Text aus Jesaja 42 erarbeiten, wo wir eine der bekanntesten Prophetien über das Kommen des Messias finden. In Jesaja 42,2 steht, er macht kein Aufheben und schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Ich habe das noch nie so entdeckt, dass es hier so deutlich steht, wie was die Methode Gottes war, um den Messias in der Welt bekannt zu machen. Das ist so anders, so fremd von dem, wie wir es machen würden. Bei uns heißt gute Kommunikation gute Selbstdarstellung, öffentlichkeitswirksam, überzeugend etc. Gottes Kommunikation ist nicht vergleichbar, nicht öffentlichkeitswirksam, nicht aufdringlich, nicht abgrenzend, nicht auf menschliche Anerkennung ausgerichtet. Gottes Kommunikation ist leise, persönlich, das Herz erreichend. Er sucht den Menschen dort, wo seine großen Fragen und seine echten Nöte sind, wo er mal seine Fassade fallen lässt, wo er am Boden ist, nach Hilfe sucht, wo seine Verzweiflung an der Welt und bei sich selbst ist. Gott kommuniziert dort, wo ein Mensch zugibt, es reicht nicht, es ist nicht gut, es fehlt Wesentliches. Es fehlt die Kraft zum Kämpfen. Es fehlt das Vollbringen, obwohl der Wille da ist. Es fehlt die Liebe im Geben und im Empfangen. Jesus hat einen anderen Fokus. Im Vers 3, dort im Jesaja 42, steht dieser bekannte Vers, das geknickte Rohr bricht er nicht durch. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Unser Fokus ist das Kraftvolle, das Erfolgreiche, das Schöne, das Wertvolle, das Geniale etc. Das ist unser Fokus. Da sprechen wir drauf an. Und Gottes Fokus liegt auf dem Gegenteil. Und ich glaube, dass hier an diesem Punkt, an diesem Unterschied der Weg des Zeugnisses Gottes liegt, den jeder gehen kann, wenn er Gott auf diesem Weg begegnet. Du musst nicht warten, bis du zu einem tollen Redner mutierst. Du musst nicht warten, bis du besser argumentieren kannst. Du musst nicht eine tolle Präsentation zusammengestellt haben, um irgendjemanden zu überzeugen. Und du musst auch nicht dein Leben zuerst einigermaßen in Ordnung bringen, damit du ein Zeugnis sein kannst. Sondern Jesus kann und will dich jetzt gebrauchen, als manchmal glimmender Docht, mit einem geknickten Lebenslauf und manchen krummen Wegen. Der Weg des Zeugnisses Gottes ist ein herzvoller Dank und Jubel für Jesus. Weil er wieder und wieder gnädig war. Weil du das so in deinem Leben erfahren hast. Wenn du es nicht erfahren hast, kannst du kein Zeugnis davon geben. Weil er dich immer wieder mit offenen Armen empfängt. Wenn du wieder zurückkehrst. Und weil er nie jemanden ablehnt, der zu ihm kommt. Und das ist das größte Zeugnis, das jeder von uns bringen kann gegenüber Menschen, die das noch nie erfahren haben und die diesen Weg nicht entdeckt haben. Anfang November hat Peter Weiß hier, der Bereichsleiter für Evangelisation, eine Rundmail verschickt. Er hat geschrieben, im 2021 wollen wir ein diakonisches Jahr für Wendlingen veranstalten. Wir wollen unsere Hilfe Wendlinger Bürgern anbieten durch praktische Hilfe, Besuchsdienste etc. Mit dem Ziel, Gottes Liebe praktisch werden lassen, Wendlinger Bürger kennenlernen, Gemeinde sichtbar machen. Das ist zum Beispiel eine Art, wie Gott zu den Menschen kommt. Ende November schrieb Peter, dass sich bisher leider nur eine Person gemeldet hat. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Diese Aktion wäre eigentlich eine super Vorbereitung für unser 20-jähriges Jubiläum 2022. Das wäre unser Jubel zu Gott. Und ich möchte einfach ermutigen, dass wir uns darauf einspuren, auf diese Chance, die uns Gott da gibt. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Bonhoeffer, das in diese Richtung geht. Das Entscheidende ist, Gottes Wort weiterzusagen, damit das Verhältnis mit Gott wiederhergestellt wird. Oder auch Christen Gottes Wort immer wieder zuzusprechen. Aber vorausgehen muss dem immer ein dreifacher Dienst. das Zuhören, die tätige Hilfsbereitschaft und das Ertragen des anderen. Fand ich sehr interessant, wie er das hier ausgedrückt hat. Erst dann werden Menschen häufig bereit, sich Gottes Wort vom anderen zusprechen zu lassen, ob Christ oder nicht Christ. Was ist wirklich wichtig? Sag's nochmal, die drei Punkte. Deine persönliche Beziehung zu Gott. Wo baust du deinen Altar? Und der Weg des Zeugnisses Gottes. Amen.